Recht so, du treuer Knecht. Das ist doch das, was wir hören wollen, oder? Dass uns jemand lobt für das, was wir getan oder erreicht haben. Und wenn es dann Jesus ist, der dieses Lob ausspricht, dann ist es ja wie ein Ritterschlag. Ich möchte uns mal die ganze Geschichte vorlesen, aus der dieser Vers kommt. Habe allerdings, falls jemand es schon gemacht hat, mich für die Lukas-Version entschieden. Der Vers steht in Matthäus, nur falls das jemand auffallen sollte. Jesus sprach, ein Edelmann zog in ein fernes Land, um sich die Königswürde zu holen und dann wiederzukommen. Und er rief 10 seiner Knechte, gab ihnen 10 Pfunde und sprach zu ihnen, handelt damit, bis ich wiederkomme. Seine Bürger aber hassten ihn und schickten ihm eine Gesandtschaft nach und ließen sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und es geschah, als er wiederkam, nachdem er die Königswürde empfangen hatte, da ließ er die Knechte, denen er das Geld gegeben hatte, zu sich rufen, um zu erfahren, was jeder erhandelt hatte. Da kam der Erste und sprach, dein Pfund hat 10 Pfund dazu gewonnen. Und er sprach zu ihm, recht so, du guter Knecht, weil du im Geringsten treu gewesen bist, sollst du Vollmacht über 10 Städte haben. Und der Zweite kam und sprach, dein Pfund hat 5 Pfund dazu gewonnen. Und er sprach auch zu diesem, du sollst über 5 Städte gesetzt sein. Und ein anderer sprach, und siehe, hier ist dein Pfund, das ich im Schweißtuch aufbewahrt habe. Denn ich fürchtete dich, weil du ein strenger Mann bist. Du nimmst, was du nicht eingelegt und erntest, was du nicht gesät hast. Da sprach er zu ihm, nach dem Wort deines Mundes will ich dich richten, du böser Knecht. Wusstest du, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich nehme, was ich nicht eingelegt habe und dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe? Warum hast du dann mein Geld nicht zur Bank gebracht und es angelegt, dass ich bei meiner Ankunft wenigstens die Zinsen hätte einziehen können? Zu den Umstehenden sprach er, nehmt ihm das Pfund weg und gebt es dem, der 10 Pfunde hat. Da sagten sie zu ihm, der hat doch schon 10. Ich aber sage euch, wer hat, dem wird gegeben, von dem aber, der nicht hat, wird genommen werden, was er hat. Ich möchte 2 Punkte mit uns angucken aus diesem Text. Das eine ist, wer hat hier eigentlich etwas erwirtschaftet? Mission, Evangelisation, Zeugnis geben, über den Glauben reden. Das war unser Thema jetzt hier in der Allianz Gebetswoche. Ja, immer so mit einem bisschen anderen Aspekt drauf. Aber es ist auch ein Thema, das je nachdem, wie wir als Christen gestrickt sind und Dinge uns beigebracht wurden und so, ist ein Thema, das wir sehr kritisch betrachten, sagen wir mal so, oder das uns, besser gesagt, das uns unser Druck bringt. Weil ich muss doch als Christ Frucht bringen. Ich muss doch zu einem Ergebnis kommen. Ich muss doch als Christ was vorzeigen können. Ich muss etwas leisten. Und gerade so ein Gleichnis, je nachdem, wie man das liest, der kann bei einigen ein ziemliches Unwohlsein bis hin zur Panik auslösen. Christlicher Leistungs- und Erfolgsdruck. Als in der Geschichte der Herr Rechenschaft fordert, sagen der Erste und der Zweite Knecht aus meiner Sicht was ganz Entscheidendes. Dein Pfund hat 10 beziehungsweise 5 Pfund erbracht. Da ist nicht davon die Rede, guck mal, was ich alles geleistet habe, was ich da rausgeholt habe. Und dein Pfund hat erbracht. Grundlage also ist das, was Gott, beziehungsweise hier der König, aber wir reden ja von Gott, was Gott mir gegeben hat. Nicht ich kann, ich bin ein toller Hecht, ich leiste etwas oder ich habe geleistet, Nein, es ist Gottes Gabe. Und es gibt, finde ich, eine ganz andere Sicht auf das ganze Thema. Nicht ich muss was erwirtschaften, sondern ich handle mit dem, was Gott mir gegeben hat. Er beschenkt mich, gibt mir in die Hand, was ich brauche. Und das arbeitet durch mich. Doch, wir müssen aufpassen, wir kommen nicht ganz aus dieser Geschichte heraus. Gott handelt nicht aus sich raus und sagt, ich mache das schon. Er handelt durch uns. Wir müssen schon noch auf den Weg machen. Und das bringt mich zum zweiten Punkt. Wie hast du gewirtschaftet? In Vers 15 heißt es, als der Herr zurückkam, rief er die Knechte, um zu erfahren, was sie erhandelt hatten. So heißt es bei Luther. Ich kann jetzt diesen Text ganz, ganz unterschiedlich lesen. Als jemand, der in Süddeutschland aufgewachsen ist, man könnte auch sagen, in Westeuropa und USA, das ist mal wurscht, aber ich sage es mal als Schwabe, lese ich den Text Gewinnmaximierung. Ja, 1 Pfund, 10 Pfund kommen raus. Ja, ich lese den also kapitalistisch, um es mal mit so einem Schlagwort zu sagen. Und manche Übersetzungen, die bringen das auch so, Hoffnung für alle zum Beispiel, wie viel Gewinn sie erwirtschaftet hätten. Steht da auch wirklich so da. Und wenn ich den Text dann sehe, lese ich dann schon, wow. Also je nachdem, ob man bei Matthäus oder bei Matthäus werden die Gewinne verdoppelt, da kriegt einer 100.000 Euro und macht 200.000 draus. Und hier bei Lukas macht er gleich das Zehnfache. Ja? Kriegt einer 10.000 Euro und macht 100.000 draus. Das ist nicht ganz verkehrt. Oder der andere 50.000 und der nächste hat 20.000 im Kontobuch stehen. Aber, so bei dieser Gewinnmaximierung gedacht, heißt es, dass die fleißig waren? Gerade in unserer heutigen Zeit, in Aktienmarkt, kann man solche Gewinne teilweise mit wenigen Transaktionen erwirtschaften. Hoher Gewinn heißt nicht automatisch, dass derjenige hart gearbeitet hat. Also mit ein bisschen Ahnung, sollte man schon haben, und ein bisschen Glück, habe ich in der Zeit, in der der Besitzer weg ist, sagen wir mal, der ist 10 Jahre weg, einen Monat gearbeitet und sonst habe ich mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Ja, wer im Internet unterwegs ist, mir begegnen immer mal wieder solche Werbevideos. Ja? Wenn man das, was man hat, richtig wirtschaftet, dann kannst du mit 35 dann so viel verdient haben, dass du dich zur Ruhe setzen kannst. Ich werde demnächst 55, den Punkt habe ich irgendwie verpasst. Aber deswegen glaube ich nicht, dass es hier in dem Text darum geht, einen möglichst hohen Ertrag zu erwirtschaften. Ich glaube, das sind nur Beispiele. Und es ist schön, dass die das verdoppelt oder verzehnfacht oder was auch immer haben. Ich den Text anders auslege. Zum Beispiel wird er von manchen übersetzt, wie viele Geschäfte hast du gemacht? Geht es also überhaupt nicht darauf, um den Gewinn, sondern wie fleißig warst du. Und das ist jetzt ganz spannend, wenn man denn dieses Gleichnis, deswegen habe ich den Lukas-Text genommen, beruht auf einem realen Ereignis. Wer den zweiten Vers gehört hat, sie haben ihm eine Delegation hinterher geschickt. Wir wollen nicht, dass der über uns herrscht. Der Sohn von Herodes dem Großen, Archelaus, musste im Jahr 4 nach Christus, also ungefähr 3 Jahre, als Jesus 3 Jahre alt war, nach Rom, um seine Königsherrschaft bestätigen zu lassen. Er musste zum Kaiser, musste ein Bewerbungsgespräch führen, dass er das Erbe seines Vaters antreten kann. Und dem haben sie eine Delegation hinterhergeschickt, haben gesagt, wir wollen den aber nicht. Also das Gleichnis, das Jesus macht aus einem realen Ereignis, das passiert ist, ein Gleichnis. So, und jetzt ist es ganz spannend. Und dann lässt er seine Verwalter zurück, sagt, ihr müsst jetzt, ich bin jetzt, ja, oder wie lange so eine Reise nach Rom damals gedauert hat und so ein Verfahren, so lange weg, und ihr müsst jetzt das alles verwalten. Jetzt wirtschaftet er damit. Ja. Und jetzt ist plötzlich die Gefahr, Moment, der König ist unbeliebt, die haben jemand hinterhergeschickt, dass sie den nicht wollen. Wie bekenne ich jetzt Farbe in dieser Zeit? Verstecke ich mich oder bin ich Repräsentant dieses kommenden Königs? Das ist also die Geschichte, die da dahinter steht. Und so beginnt mit diesem Gedankengewinn und mit diesem, wie viele Geschäfte hast du in dieser Zeit gemacht? Gewinnt es einen ganz anderen Aspekt. Also wie präsent warst du in meinem Namen? Ja, wie bist du auf die Leute zugegangen? Ja, war an deinem Laden ein großes Schild oder war es nur ein kleines Klingelschild, wo du sagst, ja, im Auftrag des Königs? Weil er hat ja in seinem Namen gehandelt. Und so ist es eben jetzt hier. Wir handeln im Namen des Königs. Im Auftrag des Herrn Jesus, der im Moment gerade weggegangen ist und wiederkommt. Diese Leseart ist eine Leseart, die Treue abfragt, nicht den Gewinn. Und der Text, der stützt es auch, weil was sagt denn der König, als er zurückkommt? Du guter und treuer Knecht. Der Herr sagt nicht, es ist super, dass du so fleißig warst, dass du so viel Geld erwirtschaftet hast. Danke, dass du mich reich gemacht hast. Die Aussage ist, danke für deine, dass du so gut und treu zu mir warst. Ganz im Gegensatz zu dem, der gesagt hat, ich habe das Geld eingewickelt, habe es vergraben, habe es versteckt. Da heißt es dann, du Fauler, beziehungsweise du böser und du fauler Knecht. So wie ich den Text lese, geht es um die Treue in der Arbeit für Jesus, um das Durchhalten über diese lange und ungewisse Zeit. Die Höhe vom Ergebnis ist zweitrangig. Ich das jetzt übertrage, diesen ganzen Gedankengang, auf den Gedanken der Mission. Wir machen eine große Veranstaltung. Bleiben wir mal bei dem Zeitraum von 10 Jahren, den ich vorher erwähnt hatte. Damit haben wir unseren Auftrag erfüllt. Oder wir sammeln einmal im Jahr ein großes Missionsopfer und dann haben wir unseren Beitrag geleistet. Und wenn dann entsprechend jemand zum Glauben kommt, Auftrag erfüllt. Wir haben missioniert. Es ist schon ein paar Wochen her. Ich kannte meine liebe Gabi damals gerade ein ganzes Jahr. Es war 1989. Love Europe nannte sich das Projekt. Ein Riesen-Missionsprojekt unter der Führung von Operation Mobilization, OM. Wir waren zwischen 5.000 und 6.000 jungen Menschen auf dem Kongress in Offenburg. Und wurden dann anschließend nach ganz Europa in kleinen Teams ausgeschickt. Ich weiß, ich kann es euch nicht mehr genau sagen, aber wir waren so 8, 9, 10 Leute, sowas. Eigentlich sollten wir nach Chemnitz und mit Theo Lehmann zusammen Evangelisation machen. 1989 August, bedenkt das Datum. Wir durften nicht einreisen. Wir wurden dann kurzfristig, das habe ich erst eröffnet, ich habe mich total gefreut auf Chemnitz, ich war ja noch nie da in meinem Leben. Theo Lehmann kannte ich vom Christiwell ein Jahr vorher, da habe ich den gehört, also nicht persönlich, sondern da vorne vor 20.000 Leuten gehört. Und wir durften nicht einreisen, dann haben sie uns nach Wien verfrachtet. Das haben wir erst in Offenburg erfahren, ein völlig anderes Klientel. War spannend. Aber worauf ich raus will. In einer der Predigten hat damals Tony Campolo, ein amerikanischer Prediger und Evangelist, gesagt, pass auf, Freunde, ihr geht jetzt 3 Wochen in Missionseinsatz. Und jetzt kannst du dein ganzes Leben lang rumlaufen und sagen, ich bin Missionar, ich bin Missionar. Wenn du aber wirklich Missionar sein willst, dann sei es ein Leben lang. Mit aller Treue und mit jeder Faser deines Seins, hat er uns damals hinter die Ohren geschrieben. Ich bin überzeugt, auch in der Mission oder Evangelisation, es geht nicht um die Erfolge. Natürlich wäre es genial, wie Petrus am Pfingsten eine Predigt zu halten und 5000 kommen zum Glauben. Ja, das ist ja immer so der Maßstab, der gern mal geholt wird. Oder bei Billy Graham, das ist nicht ganz so weit weg. Ja, wenn Hunderte nach vorne kommen bei seiner Evangelisation. Ist eine Gemeinde dann erfolgreich, wenn viele dazukommen? Geht es überhaupt um Erfolg im eigentlichen Sinne? Bin ich ein erfolgreicher Nachfolger Jesu, wenn ich einmal im Jahr jemand Neues mitbringe? Oder alle 5 Jahre oder jeden Monat? In einem seiner Vorträge hat Bruder Wassermann von der Karmelmission mal erzählt, der war ja nicht Missionsinspektor, aber der hat so, also die Missionare dann auch so bereichert und gesagt, ich habe etliche Missionare kennengelernt, die haben ihr Leben lang, wirklich ihr Leben lang, 30, 40 Jahre auf dem Missionsfeld gearbeitet und geackert mit viel Gebet und Treue und es hat sich keiner bekehrt. Und das muss man sich mal vor Augen malen, dass jemand 30 Jahre quasi alles tut und alles, was ihm gegeben ist für Jesus, und es kommt keiner zum Glauben. Zumindest kriegt er es nicht mit. Ich habe mich gefragt, welchen Platz hätte dann dieser Missionar in dem Gleichnis, wenn es um das Ergebnis ginge? Weil der hat es ja nicht versteckt. Wir müssen uns einfach eingestehen, ohne uns dahinter verstecken zu wollen. Es gibt Situationen und Zeiten, da ist das so. Und hier komme ich nochmal an den Punkt, mit dem wir letzte Woche gestartet sind, was ich letzte Woche angesprochen habe. Wir sind beim Thema Gemeindeentwicklung dran, Mission wieder mehr in den Fokus zu stellen der Gemeinde, aber auch in unseren persönlichen. Wenn man sich, und ich habe letzte Woche gesagt, wenn man sich dann aber anschaut, was wir für Mittel zur Verfügung haben, wie gering unsere Ressourcen sind, zum Beispiel, mal ein Beispiel, wenn es um Zeit geht, dann merken wir, wie schnell wir an unsere Grenzen kommen. Können wir da noch etwas bewegen? Lohnt sich es überhaupt anzufangen? Dann habe ich nochmal dieses Beispiel vor Augen geführt, Jesu Himmelfahrt, wo er den Missionsauftrag da gibt. 11 Männer, normale Leute, nichts, nicht irgendwie besondere Leute, die besonderen Einfluss hätten. Und sagt, ihr tragt jetzt das Evangelium in alle Welt. Na, dann viel Spaß. Wie soll das gehen? Eigentlich kann man doch gleich aufhören, wird sowieso nichts. Ja? Dann ist die Frage, sollen wir deswegen nicht losgehen? Und der Text heute, der sagt, natürlich sollt ihr losgehen. Ja? Es geht nicht darum, ein Wahnsinnsergebnis zu erzielen. Das ist nicht mein Thema, sagt Jesus. Die regelmäßige Arbeit, das regelmäßige Zeugnis, die wiederkehrende gute Tat. Nicht auf scheinbaren Erfolgen ausruhen natürlich, aber auch nicht resignieren, wenn es diese augenscheinlich nicht gibt. Jesu Frage, wenn wir eines Tages, also ich gehe davon aus, jeder hier im Raum wird eines Tages vor dem Himmelstor stehen, wie auch immer das dann aussehen mag. Und Jesu Frage wird dann nicht sein, wie viele sind durch dich zum Glauben gekommen, wo sind deine Bekehrten? Ja, ich habe da so ein Bild vor Auge, ich stehe vor dem Himmelstor, dann kommt der Petrus und zählt die Bekehrten, die hinter mir stehen, durch. Sagt, okay, reicht, darf rein. wird nicht so sein. Das kann ich euch ganz sicher sagen. Zumal es ja, wenn ich es genau nehme, nicht meine Bekehrten sind. Was haben wir gesagt? Wer arbeitet? Das Pfund arbeitet, das, was Gott mir gegeben hat. Nein, die Aussage Jesu ist, du guter und treuer Knecht, du bist über weniges treu gewesen. Ich will dich über viel setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Treue und ein langer Atem, das ist das, was in dieser Geschichte erwartet wird. So ist es auch nicht das Lob oder der Ritterschlag, von dem ich am Anfang gesprochen habe, über die Leistung, über das Ergebnis. Das Lob und der Dank sind für die Treue, mit der wir gearbeitet haben und uns zu Jesus bekannt haben. Ich möchte mit uns beten. Jesus Christus, danke, dass wir nicht leisten müssen und du uns an den Ergebnissen misst. Danke, dass wir wissen dürfen, du handelst. Du handelst durch uns. Gib uns alles, was wir brauchen. Stärke du unser Herz, dass wir mutig losgehen und dass wir mit dem handeln, was du uns gegeben hast. Amen.